Deutschlandfunk. Der Tag.
Unter den 10 Landkreisen mit der höchsten Inzidenzzahl in Deutschland, also im Grunde unter den 10 am schlimmsten vom derzeitigen Infektionsgeschehen betroffenen Landkreisen, unter diesen 10 sind 6 Landkreise aus Sachsen. Auf der RKI-Karte ist das Bundesland tiefrot, teils pink, das ist die höchste Alarmstufe. Die ersten Kliniken dort sind überlastet und deshalb zieht die Landesregierung jetzt die Notbremse. Harter Lockdown ab Montag.
Die sächsische Staatsregierung hat heute entschieden, dass wir dieses Land, unseren Freistaat Sachsen, jetzt zur Ruhe bringen müssen. Es ist die einzige Möglichkeit, um dieses Infektionsgeschehen zu stoppen.
Was das jetzt heißt und wie es soweit kommen konnte, warum zum Beispiel, wie es scheint, der ländliche Raum viel stärker betroffen ist als die 3 großen Städte im Bundesland, darüber reden wir gleich. Außerdem kümmern wir uns um Streiks in Indien. Vor einigen Tagen gab es dort den größten Streik der Weltgeschichte. Auch heute war wieder zum Generalstreik aufgerufen. Wir erklären, worum es geht. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Ja, wir haben dieses Virus unterschätzt, alle miteinander. Wir erleben seit der...
Das hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmann auch Anfang der Woche im ZDF gesagt und so ein bisschen arges Stirnrunzeln dafür geerntet. Von vielen Menschen, die das Virus ja nun wirklich seit Monaten sehr ernst nehmen. Fairerweise muss man dazu sagen, er wurde gefragt, ob er persönlich das Virus unterschätzt habe und hat dann eben alle in die Pflicht genommen. Sachsen ist derzeit das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Bundesland in Deutschland und zieht mit einem Lockdown jetzt die Konsequenzen. Und zwar einem richtigen Lockdown, keine Leitvariante. Montag geht es los, dann bis zum 10. Januar. Und im Prinzip macht das Bundesland jetzt das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Nationalen Akademie für Wissenschaften Leopoldina heute fordern. Sie sagen nämlich, über Weihnachten müssen wir die Notbremse ziehen. Ihr Appell an die Politik ist, dass das öffentliche Leben bis mindestens 10. Januar weitgehend ruhen soll. Auch CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute bei Phoenix so ein bisschen in diese Richtung gedeutet.
Im Zweifel lieber härtere Maßnahmen, einen kürzeren Zeitraum, aber dafür eben auch welche, die wirklich helfen.
Nun muss man aber auch festhalten, dass das Infektionsgeschehen immer noch regional sehr unterschiedlich ist und nicht überall ist es so schlimm wie zum Beispiel in Teilen Bayerns oder eben in Sachsen. Wieso ist es genau da überhaupt so krass? Die Frage geht an Alexander Moritz, unseren Landeskorrespondenten dort. Alexander, um jetzt mal die Worte von Kretschmer aufzugreifen, wurde Corona in Sachsen unterschätzt oder war das eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit von ihm?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also von außen betrachtet mag es so aussehen, als sei es Hilflosigkeit und er hat dafür auch viel Dresche einstecken müssen, ehrlich gesagt, gerade von der Opposition, die natürlich gesagt haben, was heißt da unterschätzt? Die virologische Lage ist ja klar seit Monaten und die Landesregierung hat einfach zu langsam gehandelt. Das ist der Vorwurf, der ihm gemacht wird. Gleichzeitig würde ich sagen, ich habe da so ein bisschen Verständnis. Seine Situation ist nicht ganz so einfach, gerade auch zum Beispiel, wenn man das mit Bayern vergleicht, weil die politische Lage hier eine andere ist. Ja, also Kretschmer hat eine Dreierkoalition zusammen mit den Grünen und der SPD. Da gab es immer schon mal Unstimmigkeiten über die eine oder andere Maßnahme. Dann sind hier auch die Landkreise durchaus robust im Auftreten gegenüber der Landesregierung. Die wollten auch nicht so viele Einschränkungen anfangs haben, haben auch gesagt, naja, ihr könnt in Dresden hier irgendwelche Sachen entscheiden, aber wenn wir die dann auf der kommunalen Ebene umsetzen sollen, dann zeigen die Leute uns einen Vogel. Das hat das Ganze auch ein bisschen verzögert. Und dann ist es natürlich im Land auch einfach so, dass wir einen relativ hohen Anteil von Leuten haben, die Maßnahmen, sagen wir mal, nicht nachvollziehen können oder wollen, weil sie möglicherweise auch das Virus an sich in Frage stellen oder zumindest die Politik, die im Zusammenhang mit dem Virus gemacht wird. Und das ist einfach eine ganz besondere Problematik hier. Insofern ist Kretschmer da auch mal so ein bisschen ein Getriebener, würde ich sagen. Und man muss vielleicht ein bisschen Nachsicht mit ihm haben.
Nun stellen sich ja viele tatsächlich die Frage, wie das zu erklären ist, dass gerade Sachsen im Moment so hohe Zahlen hat. Du hast jetzt diejenigen, die das Virus in Frage stellen, schon angesprochen. Sind die unter Umständen auch ein Grund für dieses krasse Infektionsgeschehen?
Das wird hier immer wieder geäußert und ich meine, der Verdacht liegt ja nahe. Es gab am Wochenende eine Datenanalyse eines Soziologen aus Jena, der hat mal verglichen die Karte der AfD-Wahlergebnisse mit den Infektionszahlen jetzt und hat da zumindest eine Korrelation gefunden. Das ist kein Kausalzusammenhang. Aber es bestärkt natürlich alle die diese These haben, naja, dort, wo Leute AfD wählen, skeptisch gegenüber diesem Staat an sich sind, die sind auch skeptisch gegenüber dem Gesundheitssystem und der Gesundheitspolitik. und halten sich dann vielleicht nicht so richtig an die Regeln. Das wird hier auf allen Ebenen gesagt, auch quer durch die Parteien. Auch der Ministerpräsident sagt sowas hinter vorgehaltener Hand. Und das liegt also schon nahe. Gleichzeitig glaube ich, dass es nicht die ganze Wahrheit ist, weil es in Sachsen dann ja schon auch viele andere Leute gibt. Und auch die haben sich lange, glaube ich, in einer trügerischen Sicherheit gewogen. Das war so meine Beobachtung hier über die letzten Wochen. Das Virus war vor allen Dingen im Westen und hier kannte man kaum jemanden, der erkrankt ist oder noch schlimmer daran gestorben ist. Das ändert sich jetzt leider gerade.
Was ich auch ganz spannend finde mit Blick auf die Karte, es sind ja gar nicht mal unbedingt die drei großen Städte, Leipzig, Dresden und Chemnitz, die so krass betroffen sind, sondern es sind die Landkreise. Nee,
überhaupt nicht. Ja, da gibt es zwei Thesen zu. Das eine ist natürlich die Grenzlage. Also in der Nähe der Grenze, das sehen wir auch außerhalb von Sachsen, sind die Fallzahlen einfach höher, weil es dort einen Eintrag gibt des Virus. Gerade in Sachsen, da hat man die Grenzen zu Polen und Tschechien. Da hatten wir in den letzten Monaten sehr, sehr hohe Zahlen. Die Grenzen waren immer offen, wurden offen gehalten wegen der Grenzpendler, aber auch, weil es einfach viele Familienbeziehungen über die Grenze gibt. Und man wollte anders als im Frühjahr da hässliche Bilder vermeiden, dass Leute sich wirklich nur noch durch so einen Zaun an der Grenze zwischen Görlitz und der polnischen Nachbarstadt die Hand reichen können. Das wollte man einfach nicht mehr. Und da ist der Ministerpräsident auch sehr, sehr klar, das möchte er nicht. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr immer weitergelaufen ist. Er wurde auch sehr spät überhaupt offiziell nur eingeschränkt, also dass man zum Beispiel nicht mal mehr schnell zum Tanken rüberfahren kann. Das ist noch gar nicht so lange so. Und auch jetzt wird das bei einigen Leuten immer noch nicht so ganz eingesehen, warum man das denn nicht machen sollte. Und da möchte die Landesregierung jetzt auch tatsächlich endlich, muss man sagen, mal mehr Polizeikontrollen von der Bundespolizei, dass den Leuten wirklich klar gemacht wird, ist jetzt gerade einfach nicht mehr. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, warum die Städte nicht so stark betroffen sind, das könnte tatsächlich mit der Altersverteilung zusammenhängen. Und zwar sind die Großstädte einfach deutlich jünger als der Altersdurchschnitt. Sachsen insgesamt hat eine sehr alte Bevölkerung, gerade diese Landkreise, die jetzt schwer betroffen sind, da leben sehr alte Menschen. In den Städten, gerade in Leipzig, ist der Altersdurchschnitt, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube so, es sind wirklich 7 Jahre jünger als der Landesdurchschnitt. Und das bedeutet nicht, dass die Leute sich hier nicht anstecken, aber möglicherweise bei Jüngeren hat man häufiger ja asymptomatische Verläufe oder Verläufe, die zumindest keine schweren Komplikationen mit sich bringen. Das heißt, die merken das vielleicht gar nicht so sehr. Das heißt, wir könnten da einfach auch so ein bisschen einen Bias in den Zahlen haben. Das ist so eine These, die Virologen hier haben. Oder man hatte einfach Glück.
So eine alte Bevölkerung bedeutet dann natürlich unter Umständen auch eine hohe Mortalität, die das Virus mit sich bringt. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal das Gesundheitssystem in Sachsen angucken, was heißt das denn gerade für das Gesundheitssystem? Was heißt diese aktuelle Infektionslage für die Kliniken?
Die Kliniken ächzen schon seit Wochen. Die haben auch schon seit Wochen gewarnt, hier die Klinikverbände und die Kassenärztliche Vereinigung. Wir steuern wirklich auf ein zweites Bergamo zu. Das ist so das Bild, das man hier an die Wand malt. Und ich habe in den letzten Tagen immer wieder auch mit Kliniken gesprochen, gerade in Ostsachsen im Erzgebirge, wo wir eben jetzt schon vor 2 Wochen die Zahlen so hochgegangen sind. Da ist es auch so, dass die Kliniken tatsächlich an ihre Grenzen kommen. Im Moment funktioniert das Ganze noch einigermaßen. Man kann intensivpflichtige, beatmungspflichtige Patienten weitergeben. Da gibt es so ein System, da werden die quasi von den kommunalen und Kreiskrankenhäuser dann weitergegeben in die großen Universitätskliniken nach Dresden, nach Chemnitz, nach Leipzig. Und dort sind bisher immer noch Betten frei gewesen. Das heißt, man konnte bisher alle Patientinnen und Patienten versorgen. Die Frage ist nur, wie lange das so weitergeht, wenn die Infektionszahlen so hoch bleiben. Und ein zweites Problem haben die Kliniken, was sie eigentlich vor noch größere Probleme stellt. Und das ist, dass das Personal knapp wird. Gar nicht mal, also erstens war es immer schon knapp. Wir haben Pflegenotstand ja schon seit Jahren, gerade in den ländlichen Regionen. Und zweitens kommen da die Quarantäneregelungen zum Tragen. Also wenn es dann trotz aller Schutzmaßnahmen Kontakte gab in einem Krankenhaus, wo die Pflegerinnen und Pfleger ja auch in erster Linie wirklich gegen das Virus kämpfen, dann müssen da ja ganz schnell größere Gruppen von Leuten in Quarantäne. Man kennt das vielleicht von der eigenen Arbeit. Wenn da einmal nicht aufgepasst wurde, dann müssen gleich 5, 6, 7 Leute in Quarantäne. Und wenn das eben in einer Klinik passiert, dann ist da gleich mal eine ganze Station lahmgelegt. Und das bedroht tatsächlich die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser. Und davor haben auch die Kliniken ja schlicht Angst, dass sowas passiert. Bis hin zu dem Punkt, dass es jetzt schon einzelne Krankenhäuser und auch Pflegeheime gibt, wo gesagt wird, Leute, die positiv getestet sind, die dort arbeiten, aber keine Symptome haben und sich fit fühlen, die sollen weiterarbeiten, weil sonst ist die Arbeit überhaupt nicht mehr zu schaffen.
Um jetzt dieses Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, soll ab Montag ein wirklich harter Lockdown gelten. Was heißt das für Sachsen?
Das heißt, dass man wieder in den Modus geht, in dem man im Frühjahr schon mal war. Also alle nicht unbedingt notwendigen Geschäfte müssen zumachen. Das heißt auch kein Weihnachtsshopping mehr, was hier im Moment noch relativ munter weiterläuft. Die Schulen und Kitas werden geschlossen. Der Unterricht soll zwar weiter stattfinden über Online-Kurse. Mal gucken, wie weit das dann wirklich noch funktioniert, jetzt gerade in den 2 Wochen vor den Weihnachtsferien. Mhm. Es gibt die Ausgangsbeschränkungen werden nochmal verschärft. Die Maskenpflicht wird auf quasi den gesamten öffentlichen Raum ausgeweitet. Es gibt ein Alkoholverbot im ganzen Land. Also alle Regelungen, die es bisher schon gab, werden eigentlich nochmal eine Stufe verschärft. Ich persönlich glaube, das Ganze ist vor allen Dingen ein Symbol, was die Landesregierung hier nochmal senden möchte, um den Leuten und wirklich auch den letzten Leuten klarzumachen, im Moment ist die Lage gerade wirklich ernst. Weil Virologinnen und Virologen sagen eigentlich, die Regelung, die wir bisher hatten, in Sachsen gibt es ja schon seit einer Woche Ausgangsbeschränkungen, wenn man die mal richtig durchsetzen würde und sich da alle dran halten würden und eben auch wirklich eine Maske aufziehen, zum Beispiel solche banalen Dinge, die werden teilweise in manchen Regionen immer noch nicht beachtet. Und wenn man das mal durchsetzen würde und die Leute das wirklich machen würden, dann wäre eigentlich schon alles in Ordnung, bräuchte man keine Verschärfung. Aber die Landesregierung sieht sich ja offenbar auch gezwungen, immer wieder so ein Kommunikationssignal auch zu setzen und zu sagen, Leute, ist es jetzt wirklich ernst? Ist es jetzt wirklich ernst? Und vor diesem Hintergrund verstehe ich das, was da heute angekündigt wurde in Dresden. Es ist ja auch noch nicht ganz beschlossen. Also es wird jetzt ausgearbeitet und so in Kraft treten. Also am Freitag soll es dann beschlossen werden im Kabinett. Am Montag soll es in Kraft treten. Und ist auch, so wie ich die ersten Reaktionen jetzt gelesen habe, wird es auch in großen Teilen der Gesellschaft, kann man es nachvollziehen, warum es halt notwendig ist, selbst bei den Wirtschaftsverbänden.
Alexander, ich danke dir für diese Eindrücke. Meine allerliebsten Momente beim Podcasten, das sind diejenigen, wo die Leitung aufgeht. Also ich stehe im Studio, habe die Kopfhörer auf, mein Mikro ist an und ich horche quasi, ja, in die Leitung hinein. Und dann weicht plötzlich die Stille dem Leben am anderen Ende.
Hallo.
Hallöchen.
Ah ja, oh, aber leise. Oh. Warte, jetzt drehe ich mich, nee, du bist nicht schuld, ich bin glaube ich schuld.
Das jetzt nur als kurzer Exkurs, eine kleine akustische Spielerei an dieser Stelle. Jetzt aber rein ins Thema. Es geht nach Indien, Neu-Delhi am anderen Ende der Leitung. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich, die uns jetzt etwas über die Streiks im Land erzählen wird. Die Regierung baut das Land gerade wirtschaftlich um und das führt eben immer wieder zu Streiks. Millionen Menschen demonstrieren, so auch heute. Es geht um Landwirtschaft.
Sie wollen uns völlig in die Irre führen, sagt ein Bauer im indischen Fernsehen. Am Ende werden doch nur die Großunternehmen davon profitieren.
Viele in der Landwirtschaft Tätige fürchten um ihre Existenz. Viele Bürgerinnen und Bürger in Indien solidarisieren sich, um gegen die Reform zu protestieren. Silke, was will die Regierung denn da umsetzen? Was ist der Stein des Anstoßes?
Um es mal ganz platt zu sagen, es geht eigentlich darum, den Agrarsektor zu modernisieren, was vorher hier fast so eine subventionierte Planwirtschaft war, wird jetzt zu einer wettbewerbsfähigen, modernen, privaten Sektor umfunktioniert. Das ist so das Große und Ganze, was hinter, das sind insgesamt sogar 3 Gesetze, die jetzt da neu erlassen wurden. Die Idee ist zu sagen, wir machen eigentlich den Agrarsektor, das ist der letzte, den es noch gibt in Indien, der so fast ja nur subventioniert wird. Die Bauern haben Mindestpreise, die denen zugesichert werden. Dass das alles nicht mehr so staatlich kontrolliert ist, sondern dass es offener ist und auch richtige Großkonzerne dann jetzt in den Markt mit reintreten können.
Und die Bauern haben jetzt wahrscheinlich Angst, dass es zu Einnahmeausfällen kommt.
Genau. Also die haben vor allen Dingen Angst, weil das Allerwichtigste für die war diese Mindestpreisbindung. Die war immer staatlich garantiert. Also denen war, da war eigentlich egal, wann und wie viele Zwiebeln die jetzt anzubieten hatten. Die wussten immer, ich krieg dafür 10 Cent für so und so viel Kilo. Mhm. Und das ist egal wann. Egal, ob es zu viele Zwiebeln auf dem Markt gibt, ob die Nachfrage groß ist oder nicht. Das ist einfach das, was ich immer dafür bekomme. Dann hatten die so Zwischenhändler, an die haben die das weitergegeben. Das sind hier so riesengroße Großmärkte quasi, wie so, ja, Kooperativen fast eigentlich im Prinzip. Und die haben das dann für die verkauft. Das heißt, die Bauern hatten selber auch noch gar nicht so viel mit dazu zu tun. Die mussten im Prinzip ernten, haben das dann abgegeben, wussten, es gibt den gesicherten Preis dafür und damit war erstmal alles klar.
Wie ist denn insgesamt so die Landwirtschaft eigentlich in Indien aufgestellt?
total geteilt. Also es gibt so, würde ich mal sagen, richtig filthy rich, richtig reiche Bauern. Vor allen Dingen die, die ja da jetzt auch sogar mit auf die Straße gehen. Es gibt so eine Kornkammer in Indien, die ist vor allen Dingen im Norden. Das sind so die Bundesstaaten Punjab und Haryana. Und da gibt's so richtig Großgrundbesitzer. Sieht auch wunderschön aus, wenn man da so durchfällt. Riesige Reisfelder. Und das sind die großen reichen Bauern. Und 85% der Bauern sind aber echt bitter arm. Ich habe hier schon ganz viele besucht und ich finde, wenn man so sagt Bauer oder Landwirt, dann stellt man sich das immer so ein bisschen vor wie bei uns in Deutschland. Da ist auf jeden Fall ein großer Bauernhof oder eine ganze Landwirtschaft drumherum mit Traktoren, mit riesigen Ställen und so. Und hier ist auch jemand ein Bauer, der im Prinzip ein Feld hat, was noch nicht mal so groß ist wie ein Fußballfeld. Und die haben dann da Hütten draufstehen, die einfach nur mit Plastikfolien sozusagen abgedeckt sind. Und ja, leben quasi in einer Wellblechhütte, sind aber auch Bauern, weil sie das, was sie anbauen, nicht nur selber essen, sondern auch auf dem Markt verkaufen. Deswegen hat man da so eine riesengroße Schere hier in Indien.
Und die demonstrieren jetzt alle gemeinsam?
Ja, also eigentlich schon. Viele sagen, jetzt geht hier so ein bisschen eine Diskussion los, ob das nicht eigentlich nur vor allen Dingen die reichen Bauern sind, die jetzt sozusagen auf die Straße gehen und die Armen auch ein bisschen mit vorschieben. Also natürlich, für der Mindestpreis ist für alle gut, ist für die Reichen gut und ist für die Armen auch gut. Aber die reichen Bauern, die hatten sozusagen auch noch fast den Handel mit inne. Also die waren sehr verbandelt mit diesen Kooperativen, mit diesen Zwischenhändlern und die haben einfach auch sehr große Vorteile aus den kleinen Bauern geschöpft. Die haben denen sehr oft, ist es so hier, dass die denen quasi Geld verleihen. Dann sind die kleinen Bauern total verschuldet. Also das ist so eine Gemengelage. Und vor allen Dingen die Großen haben natürlich Angst, dass da jetzt ein neuer, großer Player mit dazukommt. Das sind so Leute wie Walmart oder so, die jetzt quasi hier in den indischen Markt mit einsteigen könnten. Aber im Prinzip, ja, sind es eigentlich arme und reiche Bauern, die da jetzt gerade auf den Straßen sind.
Es gab ja im Januar schon mal Streiks gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung. Da sind auch Millionen auf die Straße gegangen. Da ging es um den Verkauf von staatlichen Unternehmen. Ist das so ein bisschen tatsächlich auch der wirtschaftspolitische Kurs der Regierung? Mehr Markt, mehr Wettbewerb?
Auf jeden Fall. Also das steht hier ganz weit oben. Narendra Modi, der Premierminister, ist angetreten, um zu sagen, wir machen aus Indien eine riesengroße, also wir machen aus Indien wirklich ein fortschrittliches, modernes, kapitalistisches Land und alles das, was auch nur so ein bisschen noch nach Planwirtschaft riecht und hier funktioniert, würde er eigentlich am liebsten, ja, ad acta legen sozusagen. Das Problem ist jetzt gerade bei diesen Gesetzen hier für die Bauern natürlich auch nochmal, dass das so Schlag auf Schlag kommt. Also es ist jetzt nicht so, wir machen mal Step by Step und versuchen so langsam da quasi eine moderne Marktwirtschaft reinzubringen, sondern dass diese drei Gesetze eigentlich quasi die eine Agrarreform, kann man gar nicht sagen. Es ist quasi, finde ich, eine komplette Wende oder Revolution, die die hier jetzt versuchen, innerhalb weniger Zeit auf die Beine zu stellen.
Die Gewerkschaften haben jetzt ja heute auch mit zum Streik mobilisiert. Welche Rolle spielen denn Gewerkschaften eigentlich in Indien?
Riesig, sind vor allen Dingen, also je nach Bundesstaat, nochmal sehr groß, vor allen Dingen in den etwas linkeren kommunistischen Bundesstaaten, die wir hier in Indien auch noch haben, aber die können wirklich Massen mobilisieren. Es gibt unglaublich viele verschiedene Gewerkschaften alleine, die für die verschiedenen Bauernverbände zuständig sind und dann eben nochmal in allen Bereichen, also Gewerkschaften haben ein ziemlich großes Sagen hier noch.
Wie sieht's denn aus heute mit dem Generalstreik? Wie groß war er?
Das ist eine gute Frage. Ich habe überhaupt keine Übersicht, ehrlich gesagt. Also weil es einfach, ich meine, Indien ist so ein riesiges Land, ist größer als Europa. Dann sieht man hier natürlich in den Agenturen und ich habe auch den ganzen Tag das hier am Fernsehbildschirm verfolgt und in verschiedene Bundesstaaten. In einigen sieht man nur so ganz kleine Proteste, wo die Proteste wirklich am allergrößten sind, ist hier direkt vor den Toren von Neu-Delhi. Mhm. Da sollen mehr als 200.000 Bauern heute tatsächlich dann gestanden haben und protestiert haben. Die sind hier, das ist wie so ein Volksfest fast. Also die sind hier mit Traktoren, die haben riesen Suppenküchen dann da aufgebaut. Die sagen auch, wir sind gekommen, um zu bleiben. Also wir haben einen langen Atem. Wir könnten hier 6 Monate noch aushalten, wenn ihr diese Gesetze nicht wegnehmt.
Und wie geht das jetzt weiter mit den Verhandlungen über diese Gesetze?
Es wird immerhin gesprochen. Und heute, und das ist, glaube ich, so ein kleiner Teilsieg, was die indischen Bauern zumindest so für sich jetzt so sehen, wird der Innenminister mit denen sprechen. Und der ist wirklich der zweithöchste Mann hier im Land nach dem Premierminister. Also es ist absolute oberste Priorität, gerade hier im Land, dass das geklärt wird. Und da klopfen die sich gerade schon ziemlich auf die Schultern, dass das geklappt hat. Die haben natürlich die Hoffnung, dass die Gesetze wirklich komplett wegnehmen. Die Hoffnung wird nicht erfüllt, weil die Regierung ganz stark dahinter steht. Die werden vielleicht ein paar Zugeständnisse machen, aber die Idee von Narendra Modi und der aktuellen Regierung ist schon, hier auf Modernisierung und knallharten kapitalistischen privaten Wettbewerb zu setzen.
So, jetzt hast du gerade beschrieben, das hat fast Volksfestcharakter, was sie da auf die Beine gestellt haben, wo demonstriert wurde. All das ja mitten in einer Pandemie. Bei mir hat es jetzt direkt ein bisschen Unbehagen hervorgerufen. Also Generalstreik und Pandemie, wie passt das zusammen?
Ja, wir haben ehrlich gesagt heute auch nur Kollegen hingeschickt, die schon Corona hatten. Weil eigentlich gibt es in der Tat auch in Indien noch ein Versammlungsverbot. Ansonsten haben wir fast überhaupt keine Ausgangssperren mehr. Mhm. Aber es sieht ein bisschen unheimlich aus in der Tat, weil das eben Massen an Menschen sind, die da Schulter an Schulter stehen. Und die haben alle Tücher, aber die haben die als Turbane über den Kopf gebunden quasi. Weil eben vor allen Dingen die Menschen, die aus dem Norden kommen, oft diese Turbane tragen. Das sind oft Sikhs. Und die tragen aber nichts vor dem Mund. Also ich weiß nicht genau, wie das am Ende noch ausgeht, aber Corona war da überhaupt kein Thema und schon seit Wochen ja nicht. Die sind wirklich schon seit vielen, vielen Tagen vor den Toren von Neu-Delhi und harren da aus. Und ja, ich sehe hier gerade nochmal ein großes Foto vor mir. Nicht einen einzigen Mundschutz, den ich gerade sehe. Mhm. Nee.
Wie steht es denn insgesamt so um die Pandemie in Indien?
Es ist gerade ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Also wir hatten hier so Fallzahlen von mehr als 90.000 in Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das hat sich mehr als halbiert. Viele sagen sogar, dass sie davon ausgehen, dass zum Teil hier gerade in diesen dichten Großstädten schon wie so eine Herdenimmunität eingetreten ist. Das ist alles noch nicht bewiesen. Auch hier sind jetzt Notfallzulassungen angefordert für Impfungen. Also auch das ist immer noch hier ein Top-Thema, dass die demnächst kommen. Aber der Pfeil zeigt zumindest erstmal gerade steil nach unten statt nach oben.
Silke, ich danke dir für die Eindrücke.
Ja, gerne.
Mitte September, vor 3 Monaten, da hat Moria das Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos gebrannt. Es gab eine große Diskussion über die richtige Art des Helfens damals. Ob man Flüchtlinge aus dem Lager rausholen und nach Kontinentaleuropa holen soll. Inzwischen gibt es ein neues Lager und wie das Leben dort ist, das hat Martin Gerner sich angesehen. Freier Reporter auch für den Deutschlandfunk und sein Feature, das gibt es ab sofort in der Deutschlandfunk-Audiothek und allen sonstigen Podcast-Apps. Der Brand in Moria und das Versagen Europas, Lesbos außer Kontrolle, das Deutschlandfunk-Feature, das sozusagen als Hörempfehlung von mir heute zum Abschluss. Soweit also der Tag. Für Fragen und Feedback gerne eine Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen oder eine schicke Bewertung bei Apple da lassen, zum Beispiel. Ich bin Anke Trimbüsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.